Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es grüßt Sie Bodo Klose aus dem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Wir sind in der Vorweihnachtszeit. Ho, ho, ho. Für die einen besinnliche Vorbereitung, für die anderen ein richtiger Vorweihnachtsstress. Für viele, auch für Christen, ist es beides. Einkäufe erledigen und Kerzen anzünden, Weihnachtspost schreiben und Glühwein trinken. Willkommen im adventlichen Leben. Was würde eigentlich Jesus sagen, käme er schon ein bisschen früher und sähe, was seine Christen da so alles vom Stapel lassen? Ist das lebendige Christsein, wie er sich das vorgestellt hätte? Wie sollte so ein lebendiges Christsein aussehen, auch oder gerade auch im Advent? Es könnte vor allem von der Liebe Gottes geprägt und durchdrungen sein. Das sagt der Mitarbeiter von ICB Mission, Michael Papenkort. Er ist uns aus Mannheim zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Papenkort.
Grüß Gott, Herr Klose.
Lebendiges Christsein ist unser Thema, Mut zur Nachfolge. Über das wollen wir auch mit Ihnen zu Hause, am Radio oder am PC oder falls Sie uns auch von unterwegs aus dem Auto oder so zuhören, nachher ins Gespräch kommen. Dazu werden wir Sie im Laufe der Sendung, liebe Hörer und Hörer, einladen. Herr Papenkort, Sie sind ursprünglich gelernter Schreiner. Dann hat Sie der Ruf in die Mission ereilt. Sie sind seit 1986 bei ICPE Mission. Das steht für Internationales Katholisches Programm für Evangelisierung. Und dort leiten Sie die Schule für Evangelisierung St. Andreas in Mannheim zusammen mit Ihrer Frau Patricia. Sie leben dort in Mannheim. Sie haben 3 Kinder. Also voll im Leben als Familie und im Dienst. Wie hält Sie denn die Adventszeit in Atem?
Die Adventszeit hält mich in Atem, so wie der Rest des Jahres eigentlich auch, indem ich halt versuche, von Christus zu reden, da wo ich eingeladen werde, Vorträge gebe, Seminare gebe. Und das ist halt der Anfang von dem kirchlichen Jahr, das fängt alles wieder neu an. Wir versuchen, Jesus wieder neu in unser Leben zu lassen, tiefer als das letzte Jahr. Es ist schon eine geschäftige Zeit, aber nicht so geschäftig mit Einkaufen und Karten schreiben und malen und Geschenke einpacken. Das ist nicht so wirklich mein Ding. Es geht mir eigentlich viel mehr um das Wesentliche, dass das Wort Gottes ein bisschen mehr Fleisch hat, auch in meinem eigenen Leben.
Und das Praktische macht es dann Ihre Frau, so Geschenke kaufen und Einkäufe?
Sie macht das viel besser als ich auf jeden Fall.
Okay, in der Sendung heute soll es darum gehen, wie auch im Advent lebendiges Christsein aussehen kann. Ich habe mir mal eine Statistik rausgesucht. In Deutschland gehen nach Angabe der Deutschen Bischofskonferenz etwa 13% der Katholiken in die sonntägliche Messfeier. Also von diesen vielen deutschen katholischen Menschen 13%. Kann man lebendiges Christsein zum Beispiel an der Anzahl der Gottesdienstbesuche messen? Was bedeutet für Sie, Herr Papenkort, lebendiges Christsein?
Also ich denke, man kann lebendiges Christsein nicht wirklich messen. Ich meine, die Zahl, die Sie erwähnt haben, ist natürlich mal so ein Anhaltspunkt irgendwie, ein bisschen jedenfalls. Aber ich denke, dass lebendiges Christsein sich im Grunde dadurch auszeichnet, dass das Leben immer mehr vom Wort Gottes selber durchdrungen und durchformt wird. Ich denke, lebendiges Christsein wird sichtbar in einem Wachstum, und zwar in einem beständigen Wachstum. Also nicht etwas, wo ich die ersten 10, 20, vielleicht 30 Jahre lerne und dann jetzt 60 Jahre alt bin und jetzt habe ich mein Christsein geregelt, ich weiß, wie es geht und die nächsten 20 Jahre werde ich mich auch nicht mehr verändern. Ich denke, lebendiges Christsein ist etwas, das, es muss wachsen. In dem Moment, wo es aufhört zu wachsen, denke ich, ist es alles Mögliche, aber nicht lebendig. Wir haben das Gleichnis, wo Jesus von dem Weinstock redet, wo er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und dann kommt es ein bisschen später vom Fruchttragen. Das ist ein lebendiges Bild. Und dieses Lebendigsein, dieses Wachsen, dieses Fruchtbringen, ist nicht etwas, was mal am Anfang stattfindet und dann nicht mehr. Es ist ein beständiges Wachsen. Er hat nicht gesagt, ich bin der Stein und ihr seid die Inschrift. Einmal gemeißelt und dann unveränderlich. Ich muss beständig wachsen. Lebendiges Christsein hat mit beständigem Wachstum und Veränderung zu tun. Das ist für mich jedenfalls ein ganz zentraler Aspekt von diesem lebendigen Christsein. Ich weiß nicht, ob alle von den 13%, die in die Kirche gehen, sich nach diesem Wachstum, nach dieser Veränderung so ausstrecken. Wünschen würde ich es mir.
Das wäre natürlich schön. Und auch von denen, die vielleicht auch nicht in die sonntägliche Messe gehen, kann es ja auch durchaus sein, dass diese Menschen Sie, wie Sie es gerade beschrieben haben, nach diesem Wachstum sehnen oder auch danach leben, auch wenn sie nicht in die Messfeier gehen. Aber das ist eben schwierig, wie Sie sagen, das zu messen. Ich würde gerne an dem Bild vom Weinstock bleiben. Der Mensch soll beständig wachsen. Dieser Weinstock, da heißt es aber auch, der muss irgendwann auch mal beschnitten werden. Wie ist denn das? Also ist ja was Unangenehmes, wenn da irgendwas beschnitten wird. Hat das mit Wachstum zu tun?
Naja, die Winzer machen das halt, damit die Frucht besser wird und damit der schlussendlich besser wachsen kann, damit der Weinstock eben besser, die machen das ja nicht, um dem Weinstock jetzt weh zu tun oder weil sie den ganzen Tag nicht wissen, was sie machen sollen. Es ist dem Leben schlussendlich zuträglich. Es mehrt die Frucht und das möchte ich natürlich in meinem Leben auch. Das ist zwar dann in dem Moment, wo dann dieses Reinigen stattfindet, nicht so wirklich wunderbar, aber eigentlich will ich es doch, weil alles danach viel besser ist. Und ohne dieses Beschnittensein, das ganze Ding einfach nur wuchert. Und das möchte ich von meinem Leben ja auch nicht.
Und Sie ins Leben übertragen, wie könnte das aussehen, ein solches, ja, beschnitten werden?
Das könnte sein, dass die Begegnung mit dem Wort mein Leben umgestaltet, mein Leben neu gestaltet, mein Leben anders gestaltet. Es könnte sein, dass zum Beispiel gehen wir am Weihnachten in die Kirche und dann schlägt der Organist ganz unschuldig Lied 140 an. Wir schlagen das Gotteslob auf, wir schauen da rein und freuen uns, zu Bethlehem geboren, bereiten unsere Stimme darauf vor, so gut wie möglich zu singen. Und dann geht das so eine Zeile und noch eine Zeile. Dann heißt es, das habe ich außer Koren, sein Eigen will ich sein. Ups, was heißt das denn? Will ich das? Moment mal. Sein Eigen, das hat irgendwas zu tun mit Eigentum, das weiß ich nicht. Vielleicht wird die nächste Strophe ja besser. Schauen wir mal. In seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab, mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich habe. Spätestens an dem Punkt schlagen jedenfalls innerlich die meisten das Gotteslob zu, weil das wollen sie so eigentlich doch nicht. Dieses Beschneiden könnte ja sein, Moment, mein Herz willst du mir schenken, was meinst du denn damit? Du stehst hier in der Kirche, singst das Lied. Meinst du auch, was du singst? Was ist das in deinem Herzen, was du vielleicht festhältst, was du vielleicht doch nicht abgeben willst? Und du willst mir alles schenken, was du hast. Meinst du das wirklich? Und dann kommen mir ein paar Sachen auf. Moment, das und das und das aber nicht. Das möchte ich gerne behalten und das möchte ich gerne behalten und das will ich auch nicht loslassen. Und dann sind wir an dem Punkt schon am ganz praktischen Teil von dieser Reinigung, von dieser Beschneidung, von diesem Freilegen, von dem Wesentlichen und dem Weinstock. Lasse ich das zu? Will ich das? Und so kann so ein ganz einfaches Lied in einer wunderbaren Weihnachtsmesse so eine ganz tolle Gelegenheit sein, diese Beschneidung stattfinden zu lassen. Und ich denke, es weiß dann ziemlich bald der Sänger, was das denn wohl ist, was er denn festhält, was er denn wohl auf keinen Fall loslassen würde. Denn wenn ich es ihm gebe, dem Herrn, diesem Kindelein, alles, was ich habe, dann meine ich das auch. Und dann kann das durchaus sein, dass er das dann auch tatsächlich nimmt.
Ich finde es schön, dass Sie dieses Lied ansprechen. Ist eines meiner absoluten Lieblingslieder, auch dann an Heiligabend. Und ja. Wir haben dann auch manchmal auch Gäste da. Und ich merke, es ist leichter, dann so Stille Nacht zu singen, weil das ist so der Schlager oder, sage ich mal, der Klassiker.
Ja.
Und also wir singen das dann in der Runde, wir beten auch den Engel des Herrn. Ja. Und wenn es dann aber darum geht, nochmal in die Tiefe zu gehen, dann bin ich dann immer, ich leite das dann und wünsche mir, dieses Lied anzustimmen, zu Bethlehem geboren, weil das auch einen inneren Wunsch ausdrückt. Und merke aber, dass dann manche im Raum das eben nicht so mitsingen können, weil sie eben da, wie sie es gerade beschrieben haben, an einen Punkt kommen, wo sie sagen, ja Moment, so weit bin ich eigentlich nicht, dass ich so diese Hingabe machen kann, dass ich da so weit hingehen kann. Aber man wird an einen Punkt geführt, und das finde ich schön, auch in der Vorweihnachtszeit, dass es so rührende, reinigende Punkte kommt. Rührung hat für mich auch was zu tun, auch wenn ich eine schöne Geschichte höre, die mich bewegt, ja. Da kommt mein Herz irgendwie zur inneren Umkehr. Also jetzt nicht so, also einerseits die äußerliche Umkehr, dass man sagt, ja, ich muss mal wieder mehr so und so, aber dieses innerinnigliche, was auch in dem Lied da kommt, das ist doch wichtig auch in der gerade zu dieser Zeit, oder?
Ja, ganz bestimmt. Herr Klose, wenn Sie gerade den Engel des Herrn erwähnt haben, nicht, den beten wir, oder viele von uns beten den halt mehr oder weniger regelmäßig, und die Glocken läuten immer auch dazu, und dann beten wir den, und dann schauen wir auf Maria, aber irgendwie lernen wir oft nicht von ihr. Denn dieser Engel des Herrn, der drückt im Grunde das, worüber wir gerade reden, ganz wunderbar aus. Das ist so wie so ein Dreiklang oder so ein Dreischritt, wo Maria dem Wort begegnet. Nicht? Der Engel kommt zu Maria und sie empfängt vom Heiligen Geist. Sie hört das Wort, sie begegnet dem Wort. Und der zweite Schritt ist, sie gibt auf diese Begegnung, auf dieses Wort Antwort. Und in dieser Antwort gibt sie sich im Grunde genommen selbst. So wie wir das in diesem Lied singen. Und dann wird das Wort Fleisch. Und dann tragen wir Frucht. Wir beten diesen Engel des Herrn ja nicht nur öfter am Tag, weil wir an Maria denken wollen, sondern weil wir von ihr lernen wollen. Und weil dieser Dreischritt, dieser Dreiklang ist so ein Grundton in einem ganz normalen christlichen Leben. Das ist ein ganz wichtiger Teil von diesem lebendigen Christsein. Und darum ist das so gut, dass wir uns jeden Tag neu darauf ausrichten, dahinschauen, dann eben auch versuchen, von Maria zu lernen. Und in ihrer Begegnung mit dem Wort und ihrer Antwort darauf hat sich ihr Leben ganz umgestellt. Es ist ein ganz anderes Leben geworden.
Wenn wir gerade den Text nehmen, wo sie dann am Schluss auch sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, da hat sie ja auch diesen Entscheidungsschritt gemacht, dass sie sagt, ja. Es ist eigentlich so wunderbar für mich, aber ich nehme all dieses, was der Engel mir gerade erzählt hat, an. Ja. Ich gehe diesen Weg und ich entscheide mich dafür. Also hat es auch was mit Entscheidung zu tun.
Ja, das, was mich fasziniert an dem Punkt ist, dass Maria zu einem Wort ja sagt, das sie im Grunde nicht versteht. Denn sie konnte ja nicht wissen, was nachher kommt. Wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist, aber sie wusste das an dem Punkt ja nicht. Und sie hat trotzdem zu diesem Wort ja gesagt, was sie an dem Punkt so nicht verstanden hat, nicht verstehen konnte.
Wenn wir als Christen, Sie wollen uns auf den Weg mitnehmen in ein lebendiges Christentum, dann hat es ja auch damit zu tun, also man weiß nicht so genau, wo es hingeht, aber wenn man gar nichts weiß, ist es ja auch schwierig. Also man muss ja ein Stück weit schon den Weg kennen oder zumindest die Person kennen, auf die man dazu geht. Wie wichtig ist denn das, dass man für das Lebendige auch das Gegenüber kennt?
Herr Klose, ich möchte zu dieser Frage vielleicht ein paar Momente nehmen und auf diesen berühmten, reichen jungen Mann schauen, den wir, glaube ich, alle kennen aus dem Evangelium. Da ist dieser junge Mann, reicher junger Mann, der hat alles, was er braucht. Er geht auf Jesus zu und stellt ihm eine wichtige Frage. Er sagt, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Das ist eine Frage, die stellen wir alle sehr gerne, weil etwas tun, das ist immer gut. Was muss ich tun? Und dann sagt Jesus, wunderbar, das sind die Gebote. Und dann zählt Jesus die Gebote auf. Und dann sagt er, die musst du halt halten. Dann sagt er, diese Gebote habe ich alle gehalten. Ob das hier stimmte oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ich denke, viele von uns sind wohl ziemlich ähnlich in der Haltung. Eigentlich bin ich ganz gut. Ich bringe keinen um, stehle nicht, betrüge die Steuer nicht. Also eigentlich, ich bin eigentlich ganz gut. Und an diesem Punkt sieht Jesus diesen jungen Mann an. Und heißt es dann, da sah ihn Jesus an und weil er ihn liebte. Und das ist dieser Punkt. Es muss aus einer Beziehung herauskommen. Dieser Blick Jesu, diese Liebe in Jesu Blick, die muss ich irgendwann mal auf mich zukommen lassen. Ich muss irgendwann einmal aufhören, ihr auszuweichen. Es ist manchmal viel einfacher, noch etwas mehr zu tun. Noch mehr Weihnachtsgeschenke in die Mission zu schicken, noch mehr zu spenden, noch öfter in die Kirche zu gehen, noch mehr in sozialen Projekten mitzuarbeiten. Das ist alles gut. Aber manchmal tun wir das, um diesem Blick Jesu auszuweichen, der mich einfach nur lieben will. Manchmal ist Jesu größter Wunsch, lass mich dich doch bitte lieben. Und dann drehe ich mich weg und sage, ich mache noch was. Als ob dieser liebende Blick Jesu irgendwie eine Bedrohung wäre, so schwer anzunehmen. Dass ich einfach da stehe und diesen Blick auf mich zukommen lasse. Und hier in unserer Geschichte, da heißt es, sagt Jesus, weil er ihn liebte, sagt er, eins fehlt dir noch. Sagt er, verkauf, was du hast, gib das den Armen und dann komm und dann folg mir nach. Da sagt Jesus, wunderbar, alles, eins fehlt dir noch. Lass mich dein Leben ändern. Denn für diesen reichen jungen Mann wäre das ein komplett anderes Leben geworden. Ein Leben, das komplett auf Jesus vertraut, auf diesen Meister, dem er da begegnet. Das wird er nur machen, wenn er aus dieser Beziehung heraus leben kann. Wenn er dieser Liebe begegnet ist. Und das ist manchmal für uns so schwierig. Genauso wie für diesen jungen Mann. Da heißt es dann, er ging traurig weg. Denn er konnte das, was er haben wollte, nicht durch noch etwas mehr tun gewinnen. Er konnte nicht sein Leben weiter selber bestimmen. Er konnte nicht einfach sagen, Jesus, find doch mal einen Platz in meinem Leben, den ich dir zuweise. Jesus sagt, dein ganzes Leben. Und dann dreht er sich um und dann geht er weg. Er wollte lieber festhalten an dem, was er hatte. Und das muss nicht immer unbedingt der Mercedes sein oder das große Haus oder die Ferienwohnung. Das kann auch einfach sein, meine Vorstellungen, meine Einstellungen, meine Gewohnheiten, meine Ideen, meine Überzeugung, was auch immer. Und wir halten daran fest. Wir halten daran fest. Und wir wollen es auf gar keinen Fall loslassen. Ich denke, dass dieses ganze lebendige Christsein, diese ganze Nachfolge, dieses Jüngersein, wie auch immer, an dem Punkt anfängt, wo ich diese Liebe auf mich zukommen lasse, ohne ihr auszuweichen. Das ist für manche eine Herausforderung, wenn sie 15 Jahre alt sind, 20 Jahre alt sind. Und ich kenne Menschen, für die ist es eine große Herausforderung, auch wenn sie 60 Jahre alt sind oder 70 Jahre alt sind. Aber an dem Punkt fängt es an, weil ich dann, wenn ich dieser Liebe begegnet bin, wenn diese Liebe Zugang gefunden hat zu mir, dann kann ich das andere loslassen. Weil dann das andere vergleichsweise ein ganz geringer Wert ist. Weil ich dann diese Perle gefunden habe, für die ich alles gebe.
Vielen Dank, Herr Papenkort. Ich möchte Sie, liebe Hörer und Hörer, einladen, diese Herausforderung auch ja mit uns zu teilen. Haben Sie das vielleicht auch erlebt, diesen liebenden Blick Jesu, ja, der Sie bewegt hat? Und wie haben Sie darauf geantwortet? Ja, hat es zur Folge gehabt, dass Sie auch in die Nachfolge gekommen sind, wie Herr Papenkort es gerade gesagt hat, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben? Ja, oder vielleicht ist auch die Situation, dass eben jemand sich dann wieder umdreht und sagt, ja, das ist für mich zu schwer, das kann ich so nicht leben. Lebendiges Christsein, Mut zur Nachfolge, das ist unser Thema. Bis gleich mehr. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Heute geht es bei der Lebenshilfe um das Thema lebendiges Christsein. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Michael Papenkort. Es ruft uns an der Herr Eichler aus München. Sie sind im Auto, Herr Eichler. Grüß Gott, schön, dass Sie anrufen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier zu Wort kommen darf zunächst mal. Ich finde das Thema äußerst interessant. Ich habe leider gerade vor kurzem erst eingeschaltet, dass ich also die ganze Sendung leider nicht verfolgen konnte. Aber ich möchte ganz kurz vielleicht zwei Dinge sagen. Zum einen, ich habe das auch erlebt, also diese Umkehr, dieses Neugeborenwerden, hatte bei mir auch mit Medjugorje zu tun und so weiter und habe mich auch auf den Weg begeben. Dieser Anspruch ist ein sehr hoher, vor allen Dingen dieser Anspruch, der jetzt zuletzt im Gleichnis geschildert wurde hier, des reichen jungen Mannes. Und ich glaube, dass auch viele, wenn sie sich im Glauben weiter bewegen, fortentwickeln, irgendwann dort ankommen und dann sagen, aber das geht jetzt nicht. Und so geht es mir ehrlich auch, weil ich habe Familie und dadurch haben wir eine Verantwortung. Ja, also wir müssen natürlich unserer Verantwortung auch gerecht werden, auch vor Gott. Und das heißt, wir können nicht einfach alles abgeben. Das heißt, man darf das, glaube ich, nicht im wörtlichen Sinne verstehen, sondern man muss das wie viele anderen Gleichnisse und das Evangelium auch, insgesamt die Bibel, im geistigen Sinne verstehen. Das heißt, wir sollen geistig abgeben. Ja, wir sollen geistig nicht so sehr an den Dingen hängen, dass wir, wenn wir sie verlieren, vielleicht daran verzweifeln würden. Ja, ich glaube, das ist auch so gemeint. Und in dem Zusammenhang, was mir sehr geholfen hat, ist die Weihe an die heiligste Dreifaltigkeit durch Maria, diese 33-tägige Weihe, in der man eigentlich jeden Tag etwas abgibt und das Gott übergibt und dadurch dann auch seinem Willen vertraut, dein Wille geschehe und dadurch auch innerlich frei wird. Und das andere Thema in dem Zusammenhang ist meines Erachtens die inneren Verletzungen, dass wir alle so sehr verletzt sind, so viele Wunden in uns tragen, die wir in den Jahren unseres Lebens quasi angehäuft haben und mit denen die meisten Menschen eigentlich gar nicht bewusst umgehen, die sie auch nicht abgeben an Jesus Christus und die sie dann auch immer wieder blockieren, diesen christlichen Weg wirklich vollkommen zu leben. Also das ist das, was mir jetzt gerade dazu einfiel und ja, ich wünsche Ihnen noch eine gesegnete Adventszeit und alles Gute.
Das wünschen wir Ihnen auch, Herr Eichler, noch eine gute Fahrt. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Herr Papenkort, da steckt jetzt einiges drin in den Aussagen. Eines war der Anspruch auch dieser Bibelstelle. Ja. Vielleicht können Sie darauf schon mal eingehen.
Der Anspruch, ich denke, es ist wichtig, dass wir es nicht als Anspruch verstehen. Es ist, Jesus versucht ja nicht einfach nur schwierig zu sein oder uns das Leben in der Nachfolge möglichst kompliziert zu gestalten, sondern Jesus sagt im Lukas-Evangelium, keiner, der nicht allem absagt, was er hat, kann mein Jünger sein. Nicht er darf nicht, sondern er kann nicht, weil er sonst an etwas hängt, was es dann unmöglich macht, Jesus nachzufolgen. Es geht um Freisein. Deswegen bleibe ich trotzdem in meinem Haus wohnen, bitte auch mit meiner Familie. Und deswegen passe ich auf das Haus auch so gut auf, wie ich kann. Ich gehe mit dem Haus verantwortlich um, aber nicht als Besitzer, sondern als Verwalter. Denn wie in unserem schönen Lied zur Weihnachtszeit, schenken wir ihm alles, was wir haben. Und dazu gehört dann vielleicht auch eben unser Haus. Deswegen bleiben wir drin wohnen, aber es ist seins. Und wie wir mit dem Haus umgehen, das versuchen wir dann so zu tun, wie wir denken, dass der Herr das von uns möchte. Das ist also nicht ein Anspruch, wo Jesus da steht und fordert und erwartet, sondern Jesus möchte uns helfen, in diese Nachfolge zu kommen, damit wir ihn dann auch nachfolgen können. Und zwar genau da, wo wir heute stehen, da, wo wir heute leben. Nicht? Der Zuhörer hat gesagt, er kann das jetzt nicht, weil er hat doch Familie. Der Jesus, dem ich gegenüberstehe, der weiß, dass ich Familie habe. Weil die Familie, die ich habe ich ja schlussendlich von ihm. Also wird er mit Sicherheit nicht irgendetwas von mir wollen, was meiner Familie abträglich wäre. Aber ich bin zusammen mit meiner Familie dann vor Jesus und sage: Jesus, du bist unser Herr und wir folgen dir nach, rückhaltlos. An dem Punkt, da passiert ein Moment, was macht er dann mit uns? Schickt er uns vielleicht als Familie nach Sibirien, um da irgendwelche tief verschneiten, ewig eingefrorenen Dörfer zu missionieren oder irgendwas Schlimmes? Aber Jesus ist der gute Hirte. Und es ist diesem guten Hirten, dem ich folge, es ist dieser gute Hirte, dem ich meine Hand öffne und alles loslasse. Und er wird mich nicht so führen, dass ich meine Familie im Stich lasse, meiner Familie nicht vernünftig hinterher schaue, meinen Beruf vernachlässige oder irgend so einen Blödsinn mache. Jesus begegnet mir in meiner Lebenssituation, da wo ich bin, und die kennt er. Aber ich schreibe ihm nicht vor, was er in meiner Lebenssituation verändern darf. Das gebe ich ihm. Das ist auch ein Teil von diesem Abgeben. Das heißt jetzt nicht, dass ich, wie der Zuhörer richtig gesagt hat, das heißt nicht, ich muss mein Haus verkaufen, aber ich gebe mein Haus Jesus. Ich gebe mein Auto Jesus. Ich bin Verwalter von den Sachen, die Jesus mir geschenkt hat. Das andere, das war ganz wichtig, das war so, das mit den Verletzungen, die er erwähnt hatte.
Dass man auch die Verletzungen abgeben kann.
Ja, man kann eine Verletzung auch festhalten. Und zwar bis zum Abwinken. Es gibt eine Reihe Leute, die vor x Jahren verletzt wurden und an diesem Nichtvergeben festhalten. Die vielleicht ihr Haus verkaufen würden, aber nicht diese Verletzung abgeben. Und das ist genauso schwierig. Das ist genauso bindend. Das ist genauso einschränkend. Und da müssen vielleicht manche von uns einfach vor dem Herrn sitzen, so wie mit einer verschlossenen Hand, wie einer Faust, in der ich das eben halte, was ich nicht loslassen will. Und das kann durchaus eine Verletzung sein. Es gibt so oft Geschichten, wo Familien, wo Geschwister, wo Eltern und Kinder jahrelang nicht miteinander reden, wegen irgend so einer Verletzung. Und das kann manchmal noch schwieriger sein abzugeben, als, weiß ich, mein Auto oder den Fußballverein oder was auch immer da steht. Diese Ideen, Vorstellungen, Lebensentwürfe, ja, auch wenn wir wieder zurück zur Familie kommen, ich habe eine Vorstellung davon, wie meine Familie leben soll. Ich habe eine Vorstellung davon, wie ich das möchte, dass das in Jahren... Welcher Vorstellung folge ich denn? Meiner eigenen oder der des Herrn? Wer ist denn der Herr in meiner Familie? Bin ich das oder ist es der Herr? Es ist ja nicht ein Wettstreit, ist ja kein Machtkampf. Der Herr steht einfach da, schaut mich an und lädt mich ein. Und dann ist es an mir, zu sehen, was für eine Antwort ich gebe. Die Antwort kann ich mir aussuchen, die Konsequenzen nicht immer. Aber die Antworten auf jeden Fall.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Ich bin im Gespräch mit Michael Papenkort von ICP Emission. Heute das Thema christliches, lebendiges Christsein. Grüß Gott, Herr Leupi aus Zürich. Schön, dass Sie uns anrufen.
Ja, grüß Gott miteinander. Ja, ich wollte sagen, also, wenn Jesus uns fragt, leider sind wir Menschen und auch ich so, dass wir dann immer noch denken, ja, was meint er denn? Ja, meint er das wirklich? Oder das auch noch loslassen? Und ich selber bin auch nicht viel besser, dass ich alles loslassen kann, leider. Aber ich will es immer wieder versuchen oder dem Herrn sagen, es tut mir leid. Aber mir kommt auch noch diese Geschichte in den Sinn von einem Bettler, der mit einer Schale Reis da saß und bettelte. Und dann kam eben der König vorbei und sagte zu ihm, ja, schenk mir dein Reis. Und der Bettler dachte, na, der hat doch schon alles und ich habe nur das. Und hat dem König ein Körnchen Reis geschenkt. Und dann gibt der König ihm denn das Reis wieder zurück, das Körnchen, und sagt, da kann sie es wieder haben. Und als der Bettler denn die Hand öffnete, war das Körnchen aus purem Gold. Und dann dachte er, ach, hätte ich ihm doch mein ganzes Reis gegeben. Und so ist es auch mit mir. Ach, hätte ich ihm doch auch alles gegeben. Nein, immer denkt man, oh nein. Und dann denkt man, ja, meint er das wirklich so? Ja, Jesus, der will uns ja nicht betrügen. Er will ja nur unser Gutes. Und ich muss mich zuerst an der Nase nehmen und sagen, Herr, verzeih mir überall da, wo ich an etwas festgehalten habe und nicht dir ganz vertraut.
Vielen Dank, Herr Leupi. Alles Gute nach Zürich. Wunderbar.
Ja, auch. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Danke, Gottes Segen.
Vielen Dank auch für diese Geschichte mit dem Reiskorn. Die ist sehr bewegend. Solche Geschichten brauchen wir in der Weihnachtszeit. Herr Papenkort.
Ja, das ist wunderbar, wunderbar. Ein wichtiger Aspekt, den er erwähnt hat, ist, dass wir halten immer wieder neu an irgendwelchen Sachen fest. Das ist nicht so, dass wir irgendwann einmal in unserem Leben jetzt einmal alles losgelassen haben und dann für den Rest unseres Lebens jetzt in Ordnung sind. Wir suchen immer wieder neue Sachen, an die wir unser Herz hängen, an denen wir festhalten, immer wieder. Und darum ist das so wichtig, wie er erwähnt hat, dass wir immer wieder kommen müssen und sagen, an was halte ich fest? Was will ich heute loslassen? Was habe ich gestern festgehalten? Ich habe das heute gesehen und dann sage ich, Herr, es tut mir leid und ich öffne meine Hand und ich lasse es los. Das ist immer wieder neu, immer wieder wichtig. Das andere, woran ich gedacht habe, als wir die Geschichte gehört haben mit diesem Reiskorn, das dann zu Gold geworden ist, ist in dieser berühmten Begebenheit, wo Jesus diese 5000 Leute hat, seinen Jüngern sagt, jetzt fütter die mal, und die sagen, wir haben überhaupt nicht genug, das ist unmöglich. Und dann kommt Andreas rein und sagt, hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Und dieser kleine Junge, der geht immer unter in diesem Evangelium, den sieht kaum einer. Aber dieser kleine Junge, der war so ähnlich wie dieser Bettler mit dem Reis. Denn dieser kleine Junge hat sich wahrscheinlich gemeldet. Ich glaube nicht, dass die Jünger in der kurzen Zeit 5000 Leute da durchsucht haben. Und dieser Junge gibt seine 5 Brote und seine 2 Fische ab, alles was er hat. Und für 5000 Leute hat er sich schnell ausgerechnet, dass für ihn dabei wahrscheinlich nichts überbleibt. Er gibt alles was er hat ab. Dieser kleine Junge war ein ganz großer. Denn er hat verstanden, dass wenn ich dem Herrn begegne, das Beste, was ich machen kann, ist alles abgeben. Alles abgeben, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann. Aber es ist immer richtig, es ist immer gut. Loslassen, loslassen, immer wieder. Dieser kleine Junge ist für mich ein ganz großes Vorbild geworden.
Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Liebe Hörer und Hörer, wir sind mitten im Gespräch über das Thema lebendiges Christsein, Mut zur Nachfolge. Und aus dem Oberbergischen Kreis aus Reichshof ruft Herr Friebe an. Grüß Gott, Herr Friebe.
Grüß Gott. Eigentlich ist mein Anruf schon ziemlich hinfällig durch den ersten Höreranruf, wo es um Loslassen und Vergeben auch ging. Und ich möchte nur einen Schritt noch weitergehen. Und zwar gibt es doch sehr viele Menschen, die sehr, sehr tief verletzt sind und ihr Leben lang darunter leiden, die das Wort Gottes sehr ernst nehmen und auch loslassen in dem Sinne, dass des Äußerlichen loslassend, dass sie viel geben, dass sie Einkehrtage besuchen, dass sie alles Mögliche anstellen, um diesem Anspruch Jesus zu vergeben, nachzukommen. Und das Zweite ist auch, dass sie dann so schlecht vergeben können. Sie wollen vergeben, aber es hängt ihnen jahrelang gefühlsmäßig nach. Und ich denke, ich möchte eine Lanze brechen für all die, die das innerlich nicht nachvollziehen können, weil sie irgendwie so tief, so schwer verletzt sind, vielleicht noch von der Schwangerschaft der Mutter her oder in den ersten Lebensjahren, dass sie sich gar nicht dran erinnern können. Ich denke, wir müssen an die denken und ihnen vielleicht auch eine Hilfe geben. Mir scheint eine Hilfe zu sein, um diese Liebe, die Jesus uns sagt und die er von uns auch fordert, ihr näher zu kommen. Es ist letztlich für all diese Menschen auch eine große Gnade, wenn sie zu dieser Stufe der Liebe kommen. Und da hilft uns einfach nur, es Gott hinzuhalten, dieses Leid nicht wirklich den anderen herzlich umfangen zu können, wie das in der Liebe notwendig ist, dass ich das mit Herz auch weggeben kann. Es ist schon ein harter Spruch, wenn es heißt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Natürlich ist das richtig, aber wenn ich nicht lieben kann, was mache ich dann? Wie komme ich dann dahin, diese Liebe wirklich zu leben? Ne? Und ich denke, da hilft uns einfach nur der Glaube und das Gebet darum, das ständige, ganz beharrliche Gebet darum, Herr, du siehst, wie ich mich da abstrampele, aber im Inneren, von meinen Gefühlen her, von meiner Wurzel her, tue ich das eigentlich nur dem Verstande nach, aber nicht aus dieser Wurzel der Liebe heraus. Und da denke ich eben, kann uns das Gebet helfen, das andauernde, beharrliche Gebet um die Liebe. Ja.
Vielen Dank, Herr Friebe. Alles Gute.
Danke.
Herr Papenkort.
Dieses Verletzungen loslassen, das ist ja schwer, weil es auch wirklich Verletzungen gibt, die eine Größenordnung haben, die also weit über das "Ich bin jemandem auf die Füße getreten" hinausgehen. Und das ist natürlich nicht etwas, wo ich einmal hingehe, irgendeinen Spruch mache und es auch vergessen. Das ist schon etwas, was dann oft lange dauert. Aber ich denke, zum einen ist es wichtig, ob ich das wirklich will. Wirklich will. Nicht nur einfach wünschen, ob ich das wirklich will. Zum anderen ist das bestimmt nicht etwas, was ich einfach so in einer, soll ich sagen, einer geistlichen Muskelanstrengung irgendwie, wenn ich mich nur stark genug darauf konzentriere, das so geht das nicht. Aber ich kann mich diesem Jesus einfach aussetzen. Ich kann mich vor ihn hinsetzen und sagen, Jesus, diese Liebe, die du hast, die ist in mir noch nicht so greifbar. Und dann setze ich mich einfach dieser Sonne, diesem Licht aus. Und ich werde sehen, wie dieses Licht mich dann verändert. Wie es dieses Vergeben ein Stück weit immer mehr möglich macht, umsetzt, Wirklichkeit werden lässt. Wie es diesem, was in mir so schwer ist, was mir so weh tut, was mich so einschränkt, wie Jesus mich da erreichen kann, erreichen möchte. Das ist ganz praktische Erlösung. Die findet wirklich statt. Jesus ist wirklich ein Erlöser, der mich wirklich auch von diesen Sachen lösen möchte und wirklich lösen kann. Es gibt keinen Teil in meinem Leben, die für die Erlösungskraft Jesu unerreichbar wäre. Wenn ich mich nur hinsetze und die Tür aufmache und diese Erlösung da hineinlasse, dass dieses Vergeben wirklich stattfinden kann in mir. Natürlich fängt das mit dem Verstand an. Es ist ja der Verstand, der mich dahin bringt und sagt, hör mal Jesus, ich brauche dich. Ich komme damit nicht alleine zurecht. Da ist eine Zeile aus unserem Katechismus für mich ganz wichtig geworden. Ganz vorne, ne, der Katechismus ist also durchnummeriert und ist Nummer 1. Da heißt es, dass Gott dem Menschen, das heißt mir, jederzeit und überall nahe ist. Das heißt, er ist mir hier und jetzt nahe und er ruft mich und er hilft mir.
ihn zu suchen, ihn zu erkennen und ihn mit all meinen Kräften zu lieben. Er sitzt nicht einfach da und fordert. Er sitzt nicht einfach da und stellt einen Anspruch, sondern er ruft mich und hilft mir. Auch bei dem Loslassen, auch bei dem Vergeben, auch bei dem Loslassen von was auch immer. Er ruft mich und er hilft mir. Er ist mir hier und jetzt nahe. Jedem Hörer ist er hier und jetzt nahe. Und er ruft und er hilft.
Und dann kann dieses beharrliche Gebet, wie es der Herr Friebe beschrieben hat, in der Richtung auch sein, dass man sich einfach ja in so einer Situation, ja, wie Sie sagen, Jesus aussetzt, also dass man einfach da ist und wartet, dass er kommt oder dass er da einem begegnet mit seinem Heiligen Geist. Vielleicht, das kann in Gemeinschaft sein, das kann aber auch ganz persönlich sein. Also das finde ich, ergänzt sich da auch wunderbar. Ich habe noch den Herrn Deuter aus Singen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott an die Gemeinschaft, grüß Gott an den Studiogast. Ich wollte etwas dazu sagen, und zwar, mir kommt immer wieder das Gleiche. Ein Loslassen, ein Vergeben geschieht nur durch die entgegengebrachte bzw. integrierte eigene Liebe. Und alles andere sind, wie soll ich sagen, wie gute Vorsätze, aber mehr nicht.
Was verstehen Sie unter integrierter eigener Liebe? Können Sie das ein bisschen erklären?
Ja, das ist diese innere, das ist der Jesus in einem selbst. Das ist das Licht, das ist die Liebe, die man, also mein Weg ist zumindest so gewesen oder ist nach wie vor immer so, dass ich erst meine eigene Liebe, mein eigenes Herz entdecke, indem mir das Herz von außen entgegengebracht wird. Das, was mir in Kindheit gefehlt hat, dieses innere Kind, dieses Lachende, dieses Fröhliche, das, was man, also ich sage sehr oft dazu, das, was man in Indien so oft sieht, diese tiefste Armut, aber die Menschen, die lachen, die sind bedingungslos, also an das Glück, an den Jesus angeschlossen. Das ist, dafür gibt es für mich keine Erklärung. Das ist einfach erfahrene Liebe. Von der Generation zu Generation, dass die innere Werte, die Wichtigkeit der inneren Werte, und das, was mich so zutiefst bewegt, also wenn ich höre, so oft, dass man etwas tun und machen sollte, und da sage ich immer dazu, lass die Zeit und achte auf dich und lass, dass man auf dich achtet. Liebe dich, deinen Nächsten, wie den Gott. Diese Gleichnis, diese Dreier. Und wenn ich in der Lage bin, wenn ich davon voll bin, kann ich das rübergeben. Und das ist mir also sehr wichtig, hier zu sagen. Erst die Liebe ist das zentrale Wort, das Lebenswort eigentlich, nichts anderes. Das ist Leben, Liebe ist Leben.
Herr Deuter, vielen Dank. Alles Gute nach Singen.
Danke, Ihnen auch. Gottes Segen.
Herr Papengott, diese erfahrene Liebe, das ist ja eigentlich genau Ihr Thema.
Ja, das ist bestimmt mein Thema, weil ich sie heute brauche. Ich muss die Liebe heute erfahren. Die Liebe von gestern ist heute eine Konserve. Ist eine Erinnerung, ist wie ein Fotoalbum. Ich brauche schon die Liebe heute neu. Nicht? So wie die Liebe von meiner Frau, die war gestern schön, aber ich brauche sie heute neu. Ich will nicht nur einfach eine Erinnerung haben. Aber diese Liebe ist diese Liebe Jesu, von der auch der Hörer dann gesprochen hat, ist eine umgestaltende Kraft, ist eine formende Kraft. Das ist nicht einfach nur ein schönes Gefühl, ist nicht einfach nur wunderbar, sondern es ist etwas Gestaltendes. Das ist nicht einfach so eine Liebe, wo sich in so roten Herzen und allen möglichen Formen ausdrückt, sondern es ist eine gestaltende Kraft. Und wenn ich diesen Jesus in mich aufnehme, wird mich diese Liebe eben aus dieser Beziehung heraus, nicht mit diesem reichen Jüngling, wo Jesus ihn anschaut und liebte. Und diese Liebe, die wird das in mir bewegen. Natürlich brauche ich diese Liebe. Ich kann nicht einfach, wie der Zuhörer richtig gesagt hat, ich kann nicht einfach dahinstehen und sagen, ich mache das jetzt. Ich brauche dazu etwas in mir. Und das ist eben dieser Jesus. Es ist dieser Heilige Geist. Es ist diese Liebe, die ich nicht machen kann, aber die ich wohl nähren kann. Das, was, wenn wir durch die Evangelien schauen, auch entdecken, ist, dass Jesus immer zuerst ein Freund sein will. Er ist seinen Jüngern nicht begegnet, er hat gesagt, Leute, ich bin der Messias, jetzt folgt mir nach, sondern er ist zuerst ein Freund geworden. Danach und nach haben sie gesehen, wow, dieser Jesus ist jemand anders, wer das wohl ist. Aber was auch immer dann sie entdeckt haben, das haben sie gesehen auf dieser Basis, Jesus ist mein Freund. Gott ist erreichbar. Er ist nicht nur der weit weg. Er ist erreichbar, ist ein Du. Ich kann mit ihm sprechen, auch über meine Verletzungen, auch über die anderen Sachen, die ich nicht loslassen will. Er ist ein Freund. Und das zuallererst. Und das hat er vor 2000 Jahren so gemacht. Das macht er heute immer noch so. Das heißt nicht nur, dass wir nur Kumpels sind. Das meine ich nicht. Aber er ist zuerst ein Freund. Und dann werde ich in der Freundschaft entdecken, dass er dieser Freund ist, der auch mein Gott ist, dem ich nachfolge, für den ich alles loslasse, dem ich erlauben will, mein Leben zu gestalten, mit meiner Familie, mit meinem Beruf und mit all dem anderen, was ich ja von ihm habe. Aber es ist immer auf dieser Basis von Freundschaft.
Herr Papenkort, wenn jetzt jemand der Sendung lauscht und sagt, ach ja, das würde ich auch gerne erleben. Sie haben empfohlen, dass man sich einfach hinsetzen soll und sich der Liebe Gottes aussetzen, dass man so mal sein soll wie dieser junge Mann, der zumindest schon mal die Begegnung mit Jesus sucht, oder wie dieses kleine Kind mit den Broten. Ja, aber wenn es einem schwerfällt, sich einfach mal hinzusetzen, und wir haben auch, zu Einstieg der Sendung haben wir gesagt, wir sind mitten in der Vorweihnachtszeit, da ist man auch busy. Was können Sie jemandem empfehlen, wenn es einem schwerfällt, dann so zur Ruhe zu kommen?
Wir könnten ja mal jetzt zu Weihnachten sagen, wir machen Jesus ein Geschenk, ein ganz besonderes. Und zwar schenken wir ihm dieses Jahr zu Weihnachten das, was ich am wenigsten loslassen möchte. So mal als ganz besonderes Geschenk, vielleicht richtig schön eingepackt, jedenfalls geistlich. Ernsthaft. Zum einen denke ich, ist es wichtig, dass es nicht darum geht, dass Jesus Ansprüche stellt. So im Sinne von Forderungen. Und jetzt sieh mal zu, dass du der Forderung gerecht wirst. Das ist nicht der Jesus des Evangeliums. Der Jesus des Evangeliums möchte, dass ich in die Nachfolge kommen kann. Er verkauft mir aber auch nicht die Katze im Sack. Er sagt genau, was er damit meint. Aber er ruft mich und hilft mir. Wenn ich also jetzt an dem Punkt bin und sage, nee, Moment, das weiß ich nicht, ob ich da rein will. Wunderbar, dann setze ich mich hin mit Jesus und rede mit ihm darüber. Ich sage ihm, warum ich das nicht loslassen will. Zum Beispiel kann ich mich hinsetzen und sagen, hör mal Jesus, dieses Ding mit loslassen, das geht nicht, weil ich weiß nicht, was du da mit meiner Familie anstellst. Dann sage ich ihm das, ich habe hier ein Problem. Ich denke, du weißt nicht genau, wie meine Familiensituation aussieht. Oder ich habe Angst, dass du oder irgendwo, das, was da in mir dann geschieht, was rumort, was aufsteigt, das ist wirklich da. Und das kann ich auch nicht einfach wegdenken. Das ist da. Jesus nimmt das ernst. Und darum soll ich das auch ernst nehmen. Und ich trage das dann vor ihn hin. Ich rede mit ihm darüber. Jesus ist da. Er hat alle Zeit. Und er hat eine ungeteilte Aufmerksamkeit nur für mich. Er ruft mich und er hilft mir. Er ist da. Und dann sitze ich da und dann habe ich das, ob das die Verletzung ist oder mein Haus ist oder meine Vorstellungen sind oder was auch immer. Ich sage, Jesus, ich möchte das nicht loslassen, weil. Oder es fällt mir schwer, das loszulassen, weil. Und dann rede ich mit ihm darüber. Es ist ja nicht einfach nur so eine geistliche Übung irgendwie so für ganz supergeistliche. Das ist ganz normales christliches Leben. Ich hänge an etwas. Und ich möchte es loslassen. Teresa von Avila in ihrem berühmten Gebet, dass er am Schluss solo Dios basta. Gott allein genügt. Alles andere brauche ich schlussendlich eigentlich nicht. Für alles andere bin ich eigentlich ein Verwalter. Woran hänge ich? Was denke ich, brauche ich unbedingt? Dann trage ich das zu dem Herrn hin und sage, Herr, ich will an diesem festhalten. Kannst du mir helfen? Ich hänge an dem Weil und dann sage ich den Grund. Damit Jesus möchte, dass wir ihm nachfolgen können. Und er weiß, dass wir nicht ihm nachfolgen können und noch an verschiedenen anderen Sachen festhängen, festkleben. Wir können ihm nicht einen Platz irgendwo in unserem Leben zuweisen. Jesus kommt als Herr. Er kommt als Gott. Er will mein Leben durchformen. Nicht so einen Teil darin haben, so viele Stunden in der Woche oder sowas ähnliches. Er möchte der Mittelpunkt meines Lebens sein. Und auf dem Weg dahin rede ich mit ihm darüber. Das ist ja nicht so, dass es in meinem Leben komplett alles geregelt wäre, alles total super. Ich muss mit ihm auch darüber reden, jeden Tag. Und jeden Tag muss ich etwas Neues loslassen oder auch etwas Altes wieder loslassen. Das ist ein, Jesus ist da, er ruft mich und er hilft mir.
Herr Papenkort, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns auf diesen Weg so mitgenommen haben, auf diese Art von lebendigem Christsein. Ich denke, das hat viele Hörerinnen und Hörer angesprochen und auch eine gute Einstimmung in diesen Advent gebracht. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute nach Mannheim. Schöne Grüße an Ihre Frau. Alles Gute für Ihre Arbeit bei ICE Mission.
Danke, Herr Klose. Alles Gute für Sie.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke, es wäre vielleicht für Sie auch schon mal schön, Herrn Papenkort einzuladen, wenn Sie möchten. Er gibt Seminare, er nimmt Sie mit auf diesen Weg der Jüngerschaft. Und wenn Sie das möchten oder auch mehr Informationen über diese Sendung haben möchten, dann rufen Sie doch unseren Hörerservice an. Der hat folgende Telefonnummer und kann Ihnen dann diese Information geben. 08323 9675 110. Ich wiederhole, 08323 9675 110. Wenn Sie diese Sendung noch einmal anhören möchten und sagen, oder Sie möchten sie vielleicht an jemanden weitergeben, auch gerade in Einstimmung zu dieser Vorweihnachtszeit, dann rufen Sie unseren CD-Dienst an. Der CD-Dienst hat folgende Telefonnummer 08323 9675 120. Service von Radio Horeb für Sie, den Sie gerne wahrnehmen können. Und wenn Sie dann auch diesen Service bekommen und eine kleine Spende an Radio Horeb geben, das wird natürlich auch sehr schön. Sie können auch im Internet nachhören, diese Sendung unter dem Podcast und unter der heutigen Lebenshilfe. Einfach nochmal nachhören, wenn Sie möchten. Auch das ist möglich, übers Internet das nochmal zu machen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose. Ich wünsche Ihnen im Sinne der heutigen Sendung eine lebendige Adventszeit und ich bin schon gespannt, was für ein Geschenk Sie Jesus an Weihnachten machen möchten.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.